Der Bariton Renato Bruson war das in der Rolle des Grafen Renato mit der Arie Eritu aus dem dritten Akt der Oper Ein Maskenball. In dieser vielleicht berühmtesten Oper von Giuseppe Verdi geht es um einen folgenreichen politischen Seitenwechsel. Der eigentlich mit dem Gouverneur Graf Riccardo befreundete Graf Renato, der zugleich auch dessen Sekretär ist, verdächtigt Riccardo, ein Verhältnis mit seiner Frau Amelia zu haben. Rasend vor Eifersucht schließt Renato sich einer Gruppe von Verschwörern an und schließlich tötet er auf dem finalen Maskenball seinen ehemaligen Freund. Doch der versichert ihm sterbend, gar nichts mit seiner Frau gehabt zu haben. Renatos verblendeter Seitenwechsel endet in einem dramatischen Fiasko. Im wahren Leben, zum Beispiel in Politik und Wirtschaft, geht es zum Glück eher selten um Leben und Tod, wenn die Fronten gewechselt werden. Aber dramatische Folgen kann so ein Lagerwechsel trotzdem haben. Zum Beispiel der niedersächsischen Landtagsabgeordneten Elke Twesten. Die ist vor gut einem Jahr von den Grünen zur CDU übergelaufen und hat damit mal eben eine ganze Landesregierung ins Wanken gebracht. Wobei dieser Schuss bei den anschließenden Neuwahlen ja auch ziemlich nach hinten losgegangen ist. Wie kommt es, dass Menschen, die sich über viele Jahre politisch klar positioniert haben, mehr oder weniger klar, Menschen mit starken Überzeugungen also scheinbar plötzlich die Lager wechseln. Sei es innerhalb der Politik oder von der Politik in die Wirtschaft. Und was macht das mit den Wählern? Werden die dadurch auch immer wechselhafter? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Guten Morgen, Herr von Lucke.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Ich habe ja gerade an Elke Twesten erinnert. Das war ein ziemlich aufsehenerregender politischer Seitenwechsel. Wie haben Sie denn das damals gesehen?
Ja, das ist wahr. Und Sie haben ja auch die realpolitischen Zerwürfnisse und Probleme, ja, die Irritation und auch die ganz harte realpolitische Umwälzung beschrieben. Denn es ist natürlich immer auch eine Frage des Machtverlustes. Aber ich würde es trotzdem noch als etwas ziemlich Profanes beschreiben, was dort passiert ist. Denn Frau Twesten ist ganz klar deswegen gewechselt, wenn man so sagen darf, weil sie selber ihre Möglichkeit in den Grünen nicht mehr gesehen hat. Sie hat erlebt, dass die Grünen sie nicht mehr so schätzen. Sie wäre nicht mehr nominiert worden. Und das war ein recht profaner Machtwechsel aufgrund der Opportunitäten. Spannender ist etwas anderes. Richtige Machtwechsel, wenn wir wirklich an große Umwälzungen denken, finden immer dann statt, wenn auch Umbrüche stattfinden. Es ist zum Beispiel ein interessantes Phänomen, dass in der Urgeschichte der Grünen, wenn wir daran denken, eine große Umwälzung konservativer stattgefunden hat zu den Grünen. Der erste Grüne war Herbert Gruhl, ein CDU-Parlamentarier, der aus der CDU ausgetreten ist und bereits vor den Grünen im Parlament saß, im Bundestag. Das heißt, wir erleben letztlich in Zeiten der Umwälzung immer wieder so etwas wie Seitenwechsel aus Überzeugung, aus echter Entdeckung, fast Erweckung kann man sagen, für eine neue Bewegung. Und das ist, glaube ich, momentan etwas, was wir auch heute wieder erleben, weil wir eine große Umbruchszeit gewärtigen, die zum Teil fast auch an die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert.
Ja, das scheint sich irgendwie so in dem Spannungsfeld zwischen Macht, Überzeugung, irgendwo aber auch persönlichen Eitelkeiten abzuspielen. Kann man das so sagen, zusammenfassen, dass das so Beweggründe sind für politische Seitenwechsel?
Absolut, das ist natürlich klar. Die Machtfrage spielt immer eine ganz große Rolle. Also holen wir doch mal aus, gucken wir uns das letzte Jahrhundert einmal an. Wenn wir uns die 20er Jahre betrachten, und ich glaube, sie sind wieder aufgerufen, denn wir sind heute in einer Zeit, in der die westliche Demokratie wieder massiv unter Druck geraten ist. Also wir erleben eine Phase, in der von Ungarn, gucken wir an Herrn Orban, so etwas aufkommt wie eine neue autoritäre, identitäre Demokratie. Er nennt es Demokratie, er nennt es illiberale Demokratie, aber eigentlich ist es autoritäre Führerschaft. Und Orban beispielsweise ist schon das erste Phänomen eines absoluten Seitenwechslers. Er war 1989 die liberale Hoffnung der Ungarn. Er war enger Freund von Helmut Kohl. Man hatte mit ihm die Hoffnung, dass er die Verkörperung der Demokratie sein würde. Aber er hat natürlich im Zuge der Machterlangung gemerkt, dass die Macht vor allem mit autoritären Mitteln, mit einem Volkstribuncharakter, mit einem fast diktatorischen Wege stärker zu verteidigen ist. Genau dasselbe Phänomen hatten wir in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die erste Ideologie, die bei vielen, auch übrigens Intellektuellen, verfangen hatte, war der Sozialismus, war der Kommunismus. Mussolini ist das bekannteste Beispiel, der aber sofort auch der autoritären Versuchung unterlegen ist und dann ein sehr autoritärer, ja, faschistischer Führer in Italien geworden ist. Ähnlich Pilsudski übrigens in Polen. Auch da ein Phänomen, wo letztlich so etwas stattgefunden hat, wie Seitenwechsel von Demokratie, von Sozialismus gar, zu einem autoritären System. Das ist etwas, was in Umbruchszeiten greift. Da kommt also sowohl die Versuchung von Macht und Überzeugung zusammen und wir erleben so etwas wie einen radikalen Seitenwechsel in der Regel von links zu rechts.
Sie würden sagen, in der Regel von links zu rechts? Also ist das jetzt auch so eine ganz anders geartete natürlich, aber Umbruchszeit, in der wir sind, wenn Sie sagen, es gibt Seitenwechsel jetzt auch noch mal stärker, oder ist das ein historisches Phänomen?
Es ist meines Erachtens immer ein Phänomen, wenn der Liberalismus in die Krise gerät. Und genau das erleben wir ja gegenwärtig. Wir haben eine große Krise der Demokratie. Wenn wir uns bewusst machen, dass im Herzen der Demokratie in den Vereinigten Staaten gegenwärtig eine autoritäre Führerschaft vom Schlage Donald Trumps beginnt, beziehungsweise voll im Gange ist, die gerade dazu geführt hat, dass der wichtigste Gerichtshof quasi ausgehebelt wird, dass Opposition unterbunden wird, dass auch freie Medien quasi in Abrede gestellt werden, dann merkt man, wie stark dieser Angriff ist. Und dieser Angriff fängt auch im Osten an, wir müssen gar nicht an Putin denken, an Erdogan, aber eben auch im Osten Europas. Das heißt, in dieser Phase ist die Versuchung, die Demokratie zu bekämpfen, sehr groß. Das Gleiche haben wir, wie gesagt, in den 20er Jahren erlebt. Da war es noch stärker aufgeladen, weil gewissermaßen zwei religiöse Seiten aufgerufen waren, nämlich der Kommunismus auf der einen Seite und der Faschismus auf der anderen Seite. Heute, würde ich sagen, erleben wir etwas Ähnliches in den Populismen von rechts und von links. Wir haben so etwas wie eine Attacke auf den ganz formalen Demokratiewillen. Die Demokratie ist immer schwach, weil sie bloß formal ist. Ja? Aber es kommt so etwas auf wie ein Angriff von links wie rechts, die beide für sich behaupten, das Volk zu vertreten. Und da ist auch wieder so etwas wie eine Berührung da. Deswegen beruft sich beispielsweise Alexander Gauland immer sehr ungeschützt auf Frau Wagenknecht, die doch eigentlich das Gleiche wolle, was nicht der Fall ist. Aber in einem Punkt hat er recht, auch Frau Wagenknecht hat den Anspruch, populistisch das Volk gegen die Demokratischen, gegen die Eliten zu vertreten, gegen das Establishment. Da gibt es eine gewisse Nähe in einer Umbruchszeit, die auch gegen die formale Demokratie zum Teil geht.
Es gibt ja irgendwie auch zum Beispiel, das ist eine ganz andere Ecke, aber trotzdem, wo Seitenwechsel in der Demokratie ja möglich ist, Aufhebung von Fraktionszwang, so bei Gewissensentscheidungen. Das heißt, da kann jeder auch außerhalb seiner eigenen Parteilinie entscheiden, wo er hingehen möchte. Ist das vielleicht auch ein Ausweis demokratischer Stärke, also wo man Seitenwechsel ein bisschen auch zulassen kann?
Das sind ja dann meistens sogar die Sternstunden der Demokratie, ja, in denen die Einzelnen nach ihrem Gewissen letztlich ihre Entscheidung treffen. Damit wird gewissermaßen, ja, und das macht es so ironisch, die Vorstellung von Seiten aufgehoben. Alle Abgeordneten werden so, wie eigentlich im Grundgesetz vorgeschrieben, gleich. Sie werden nur ihrem Gewissen unterworfen. So sollen sie ja entscheiden im Namen des Volkes. Aber das hebt gewissermaßen die Links-Rechts-Polarisierung auf. Und das macht es so, ja, dann wieder fast originell, weil natürlich in der Tat eine Gefahr darin besteht, wenn Parteien auf eine Richtung vergattert werden, dann kommt es nicht zum freien Austausch der Meinung und das schwächt dann im Endeffekt.
Der Fraktionszwang ist ja auch eigentlich das Übliche, das ist eher die Ausnahme. Aber trotzdem, ich dachte, es ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass man eben da auch demokratische Stärke üben kann. Ich würde gerne mal noch auf ein anderes Themenfeld kommen, nämlich Politik und Wirtschaft. Das ist ja auch ein sehr verbreitetes Phänomen. Politiker, die in die Wirtschaft wechseln. Wir reden vom Drehtüreffekt. Prominente Beispiele, Gerhard Schröder, Roland Koch oder Ronald Pofalla, Philipp Rösler. Da geht es aber dann eher um Geld als um Überzeugung, oder?
In der Tat. Das ist ein sehr schlichtes Phänomen und das ist die Versuchung schlicht der monetären Macht, wenn man es mal so beschreibt. Ja. Dass Gerhard Schröder, was ein Skandalon bis heute ist, als Bundeskanzler der Republik, mittlerweile als Handlungsreisender von Putins Gnaden durch die Welt reist, ist natürlich nur der Versuchung der Macht geschuldet und einem dann doch wiederum sehr problematischen Phänomen, nämlich der Tatsache, dass die Politik ihre Reputation, selbst beim ersten Manne oder beziehungsweise dem zweiten, der erste Mann des Staates ist der Bundespräsident, aber beim zweiten, dann nennen wir es den zweiten Manne des Staates, die Reputation verloren hat. Und das ist wiederum natürlich Ausdruck der Tatsache, dass wir einen Ansehensverlust der Politik als solcher erleben, der Institution. Und wenn das durch den Bundeskanzler selber geübt wird, dann ist natürlich der Seitenwechsel, ich nenne kleine Staatssekretäre von Eckart von Kleden und anderen, dann umso profaner, dann ist das fast schon der Name vereifert, ob es Herr Pofalla oder wie auch immer ist. Es ist bloß trotzdem ein dramatisches Phänomen, weil es damit, das nennen wir es, das Ethos der Politik untergräbt. Denn die Politik hat natürlich zunächst einmal den Anspruch, tatsächlich etwas Eigenes zu sein.
Ja, mittlerweile gibt es ja auch etwas strenge Regeln, also so Karenzzeiten zwischen Amt und Job in der Vorstandsetage oder sogar einen Ehrenkodex und Lobby-Control zeichnet auch relativ genau auf, was wo passiert. Reicht das denn aus?
Ich glaube, es reicht nicht aus. Es geht aber um etwas Grundsätzlicheres. Diese Versuchung des Geldes, nennen wir es doch einfach so, und der anderen, der monetären Macht, da ist ja auch durchaus Macht im Spiel. Die Menschen, die dann in die Wirtschaft wechseln, haben dort einen neuen Gestaltungsraum. Den wird man nie beseitigen können. Ich glaube, das ist im Falle vieler normaler, und das geht bis zum Staatssekretär, auch nicht so entscheidend, wenn eine Karenzzeit eingehalten wird. Es geht aber um etwas noch viel Grundsätzlicheres. Es gibt ein Ethos des Politischen, ein Gefühl für den Staatsdienst beziehungsweise dafür, für eine Sache dann doch auch zu brennen. Und wenn die Demokratie, auch das ist ein Zeichen, diese besondere Qualität verliert, wenn der Politiker, der in einer solchen Verantwortung gewesen ist, das nicht mehr verkörpert, weil er vielleicht selber nicht mehr das Gefühl hat, mehr gewesen zu sein als ein profaner Dienstleister für die Bevölkerung, dann verliert die Politik als solche und dann wird sie wieder angreifbar, die Demokratie, dann kommen die Extreme wieder, die letztlich zur Überwindung der Demokratie blasen. Und insofern, glaube ich, fügt sich dieses Phänomen ein in eine Gefährdung der Demokratie von rechts und von links.
Meint sie denn, dass so ein Seitenwechsel in Politik und Wirtschaft früher häufiger war als heute oder dass es eher doch ein Phänomen ist, das bleibt?
Es ist ein erstmal ganz schlichtes Phänomen, dass nämlich zum Teil Politiker in recht jungem Alter aus der Politik bereits ausscheiden. Gerhard Schröder hat sich noch als sehr vital begriffen. Das tut übrigens Joschka Fischer in anderer Weise auch. Der geht damit bloß nicht so gewaltig hausieren, hat aber trotzdem seine Unternehmensberatung in politischer Hinsicht. Aber es steckt in der Tat noch ein zweites dahinter. Ein Mann wie Willy Brandt, der zutiefst aus dem letzten Jahrhundert kam, der gewissermaßen die Jahrhundertgeschichte in sich verkörperte, wäre nie auf die Idee gekommen, seine Expertise gewissermaßen meistbietend zu verkaufen. Das wäre etwas gewesen, was ihm nicht in den Sinn gekommen wäre. Sicherlich hat er Vorträge gehalten, aber die Vorstellung, auch übrigens wie ein Bill Clinton, nur als Vortragsreisender durch die Welt zu reisen, im besten Sinne seine Popularität verkaufen, war nicht seines. Er blieb weiter Chef der Sozialistischen Internationale. Er war weit über die Kanzlerschaft hinaus Vorsitzender der SPD. Das heißt, es war ein Leben für die Politik und es war nicht primär ein Leben von der Politik. Und das ist ein Teil des Problems heute.
Das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Kleine Worte können große Unterschiede machen. Albrecht von Lucke, vielen Dank für dieses Gespräch. Mit dem Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik habe ich über Seitenwechsler in Politik und Wirtschaft gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.